Moin zurück bei 90 Plus On Air. Und wir haben heute viel vor in der neuen Folge. Zum einen natürlich die Gerüchte. Was hat sich getan auf dem Transfermarkt? Was wird sich vielleicht tun? Gerüchte. Wir haben euch als Community gefragt, wo wollt ihr mehr wissen? Was interessiert euch? Welche Fragen haben sich da gestellt? Da haben sich ein paar gemeldet. Das freut uns natürlich und die wollen wir natürlich dann auch nicht enttäuschen und werden da drüber reden mit Yannick. Moin. Freut mich, dass du dabei bist.
Jo, freut mich auch.
Der Chris ist dabei. Moin auch an dich.
Moin.
Wobei, man muss ja schon fast sagen, guten Abend. Aber naja, Marius, du bist auch wieder dabei. Richtig regelmäßig jetzt. Freut mich natürlich auch.
Ja, servus.
Dann, nach den Gerüchten, das soll jetzt nicht so viel einnehmen, gibt es nämlich ein Special für euch. Wir haben Sky-Torben eingeladen. Ihr kennt ihn vielleicht auch als Torbinho, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall diskutieren wir mit ihm über den Ausblick auf die Bundesliga, die morgen, also oder am Veröffentlichungsdatum heute startet, am Freitag. Dann auch natürlich Bundesliga-Wochenende, es geht endlich wieder los. Und wir schauen mal so ein bisschen, wer hat gute Karten nach der Vorbereitung und wer eher nicht so, wer steigt vielleicht ab, wer wird Meister, all das bekommt ihr dann im zweiten Teil der Folge zu hören. Jetzt geht's erstmal los mit den Gerüchten und ja, ich fange einfach an mit einem ganz schnellen Thema, Yannick. Das ist Ferrati, den hatten wir auch schon in der letzten Folge angerissen. Der @AdlerMax13, der hat da ja fast einen halben Roman zugeschrieben, sage ich einfach mal. Was ist denn da los mit Ferrati? Kommt der jetzt zu den Bayern oder nicht? Ich glaube, da ist eine klare Entscheidung zu treffen.
Ja, das kann ich ganz schnell machen. Und zwar hat Ancelotti sein Dementi gegeben. Ferrati war ja von unter anderem Le Parisien, einer Boulevardzeitung aus Frankreich, mit den Bayern in Verbindung gebracht worden. Ancelotti soll da mit ihm Telefonate geführt haben. Jetzt auch der Berater hat gesagt, dass Verratti sehr am PSG hängt und nicht wechseln möchte. Jetzt hat auch Ancelotti gesagt, auf der Pressekonferenz, ich kann es am besten mal vorlesen, das Zitat: Ich kenne Verratti, er hat 2 Saisons unter mir gespielt. Er ist ein sehr guter Spieler, aber ich weiß, dass er im Moment ein Spieler vom PSG ist. Und ich weiß auch, dass er lange Zeit bei PSG bleiben wird. Vertrag hat er nämlich bis 2021. Weiter, ich habe in den letzten 3 Monaten nicht mit ihm gesprochen, auch nicht mit ihm telefoniert. Es gibt keine Chance, vergessen Sie es. Also sehr deutliche Worte. Wie man im Zitat offensichtlich entnehmen kann, wird Verratti nicht zu den Bayern kommen. Das Gerücht ist ja auch unter anderem so ein bisschen daher entstanden, weil Alonso ja am Ende seiner Karriere steht, zumindest bei den Bayern, hört womöglich auf. Deswegen sucht man da noch einen Nachfolger, einen Sechser. Ja, Verratti, nur mal kurz so zur Info, sein Marktwert liegt bei 40 Millionen. 24 Jahre, also wirklich
Hausnummer, ja.
Auch schon vor seit mehreren Jahren ein Top-Talent, einer der besten der Welt auf dieser Position. Die Ablöse dürfte auf jeden Fall höher ausfallen, gerade weil der Vertrag noch so lange läuft. Ja, um es kurz zu machen, bei Bayern wird er in der jetzigen Saison oder in der nächsten Saison auf jeden Fall nicht spielen. Wenn Alonso wirklich aufhört, was ja durchaus wahrscheinlich ist angesichts seines Alters, und Ancelotti bleibt, weil er ja so ein bisschen ja sein Schützling ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Verratti vielleicht, noch nicht jetzt, aber ja, ist jetzt eine Prognose, vielleicht in 1 oder 2 Jahren für die Bayern auflaufen wird, wenn Verratti das Niveau hält und Bayern bereit ist, so eine hohe Ablösesumme zu bezahlen.
Ja, sein Pass auf Julian Draxler beim Spiel gegen Rennes war, hatte was. Ist natürlich eine spannende Sache. Ich frage jetzt mal unsere beiden Gründerväter nochmal so eine grundsätzliche Frage. Ist mir egal, wer das jetzt beantwortet. Ihr seid ja beide gleich lang dabei. Der Max, übrigens Eintracht Frankfurt-Fan, das sei ja nochmal erwähnt, hat sich auch noch so eine Frage gestellt, eine generelle. Wie geht man da jetzt speziell wir als 90 Plus damit um, wenn Gerüchte dann doch wahr werden? Also er hat da Neymar 2013 angeführt. Damals war das ja so ein Gerücht, was, glaube ich, dann auch wir nicht so wirklich gut eingeschätzt haben, weil die Quelle nicht so gut war. Ne? Und dann ist es doch mit der Wahrheit gekommen. Wie geht man damit dann um, so als Portal, als Journalist, aus unserer Sicht jetzt mal vielleicht?
Also Der Neymar-Transfer war, glaube ich, 2 Wochen, bevor wir uns gegründet haben.
Ah, okay. Also, ups.
Meiner Meinung nach haben wir darüber gar nicht berichten können. Der erste Transfer, über den wir berichtet haben, war damals Falcao zum AS Monaco. Das merkt man sich halt. Darüber hinaus, man geht am besten so, wie es die Wahrheit hergibt. Man sagt offen und ehrlich, man gibt zu, dass man überrascht ist, wenn wie gesagt, ein abstruses Gerücht dann doch zur Wahrheit führt. Das ändert jetzt aber, finde ich, nichts an den Quellen, weil nicht jede Zeitung oder jedes Portal kann 100% Trefferquote haben. Mhm. Ich sag mal so, auch Quellen, die wir nicht als so ganz seriös erachten, treffen letzten Endes mal, ob sie dann genauso häufig wie zuverlässigere Quellen treffen, daran ändert es, finde ich, jetzt weniger. Man muss einfach nur offen und ehrlich damit umgehen und auch sagen, in dem Moment, wenn wir das falsch eingeschätzt haben, wir haben das falsch eingeschätzt, und trotzdem im Hinterkopf behalten, dass dann die in dem Moment vielleicht nicht so hoch bewertete Quelle mal wirklich was rausgehauen hat und einen guten Riecher bewiesen hat, also zumindest, dass der eine Treffer dann gelandet wurde, das behalten wir immer auf jeden Fall im Hinterkopf.
Alles klar, dann ist die Frage, glaube ich, auch sehr gut beantwortet worden. Chris, wir gehen zum Spieler, der wird auch wieder bestimmt, falls er in die Bundesliga wechseln sollte, für Zungenbrecher sorgen. Der heißt Mbappé, spielt aktuell für den AS Monaco und da hat sich der Johannes alias @FrankenChristDK gefragt, ist da was dran?
Auch das Gerücht ist relativ schnell und einfach zu beantworten. Wir können uns gut vorstellen, dass der BVB grundlegendes Interesse hat. Aber auf der anderen Seite ist es ein Transfer, der sehr, sehr schwer zu realisieren sein wird. In Frankreich, also verschiedenen Journalisten und Medien zufolge, gilt Mbappé als eines der größten Talente, beziehungsweise das größte Talent der letzten paar Jahre aus der Liga. Ist natürlich da kein... Da hat jeder seine eigene Meinung, welcher Spieler das der Beste ist oder die besten Anlagen hat. Unbestritten ist jedoch, dass Mbappé ein unglaubliches Potenzial hat. Ist enorm dribbelstark, pfeilschnell, zieht schon Vergleiche mit diversen Weltklasse-Spielern aus der Vergangenheit. Manche vergleichen etwas mit Thierry Henry beispielsweise. Ich hatte das Glück, ihn auch schon mal live zu sehen bei der U19-EM damals in Deutschland, als er Italien regelmäßig schwindig gespielt hat. Und da war er, glaube ich, gerade mal 17 und beziehungsweise wurde erst 17, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, um es kurz zu machen, unglaubliche Anlagen und es ist sehr wahrscheinlich, dass Mbappé nicht für unter 50, 60 Millionen Euro wechseln wird. Und ich glaube jetzt nicht, dass der BVB erstens die finanziellen Ressourcen hat, um so ein Risiko einzugehen für ein Talent. Und zweitens, warum passt es auch einfach nicht zur Philosophie. Das hat nicht unbedingt mit Können zu tun, sondern auch mit Wollen. Und da ist etwas zu viel Risiko dabei. Wenn man ein Talent für 20 Millionen bekommt, gerne. Aber 50, 60 Millionen, das kann man ja gerne mal den Scheichs überlassen, die da mit dem Geld um sich schmeißen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mbappé auch im Sommer zum BVB wechselt. Das würde mich schon extrem überraschen.
Auf jeden Fall aber auch ein spannender Spieler. Ne? Ousmane Dembélé hat man für 15 bekommen und so einer soll dann schon 50 Millionen kosten. Also sieht man auch schon Unterschiede, obwohl die von der Qualität her vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen. Ne? Muss man sich zeigen. Ja. Marius, ein Name, der auch seit Wochen auch auf unserem Portal seine Kreise zieht, das ist Antoine Griezmann. Erst United, dann wieder United und dann doch nicht und Hauptsache Simeone bleibt. Also ganz schönes Durcheinander. Was ist da los?
Ja, was zumindest offensichtlich ist, United hat anscheinend richtig Bock auf den Spieler. United muss auf lange Sicht seinen Kapitän ersetzen, im Juni. Und Griezmann ist eigentlich auch der perfekte Spielertyp dafür, der ganz vorne spielen kann, ein bisschen hängend spielen kann. Genau das, was Rooney mal ganz gut konnte, heute nicht mehr ganz so oft macht. Ja, wie gesagt, United soll momentan die ersten Weichen stellen. Gestern hat die englische Ausgabe von Sky Sport News berichtet, dass United sich um ihn bemühen wird, wenn er denn im Sommer verfügbar ist. Ja. Laut anderen Medienberichten, alle relativ übereinstimmen, besitzt Griezmann eine Ausstiegsklausel bei Atletico von 100 Millionen Euro. Das ist ja, wäre dann für United ganz gut, da zahlt man ein bisschen weniger für seinen Wunschspieler als letzten Sommer. letzten Endes ist das Wort, entscheidende Wort in dem Bericht verfügbar. Wenn der Spieler eine Ausstiegsklausel hat, kann dann Atletico ja in dem Moment relativ wenig machen, wenn er sich dafür entscheidet zu gehen. In dem Sinne könnte das verfügbar oder beschreibt das verfügbar für mich ganz einfach die Bereitschaft von Griezmann Atletico zu verlassen und zu Manchester United zu wechseln. Schwer zu sagen. Also Griezmann hat in den vergangenen Wochen häufig betont, dass er sich sehr wohl bei Atletico fühlt. Gerade mit Diego Simeone, mit dem Trainer, hat er eine sehr gute Beziehung. Das haben beide Seiten schon mehrmals betont. Das einzige Problem könnte halt sein, dass Simeone seinen Vertrag bei Atletico ganz ungewöhnlich verkürzt hat. Nicht verlängert, sondern verkürzt im Herbst. Von 2020 auf 2018. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da im Sommer was passieren wird. Außer möglicherweise Simeone geht schon ein Jahr früher, was ja jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt ist. Aber letzten Endes glaube ich, dass die Bereitschaft von Griezmann zu gehen gar nicht so hoch ist, wie überall angenommen.
Was ich auch glaube ist, oder was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, soll jetzt auch gar nicht so ein großes Argument sein, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit Pogba, ist ja auch ein Franzose, sein Landsmann, dass die beiden bei ManU als teuerste Transfers nebenbei ganz gut funktionieren würden. Und wenn Ibra aufhört, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann wird sich ManU, denke ich, nächstes Jahr noch mehr um ihn bemühen. Trotzdem, ja, wie Marius es gesagt hat, eher unwahrscheinlich. Aber wenn er wechselt, dann sehe ich ManU schon als Top-Adresse.
Nicht ganz unwahrscheinlich ist jetzt auch das Szenario, sollte Atletico zum Beispiel die Champions League verpassen. Sind ja meines Wissens in der Liga nicht ganz so stabil wie in den Jahren zuvor. Und ich denke jetzt nicht, dass sie die Champions League verpassen würden. Aber angenommen, es ergibt sich das Szenario, dass Atletico nächstes Jahr nicht in der Champions League spielt. Und das nicht ganz unrealistische Szenario, dass auch Manchester United nächstes Jahr nicht in der Champions League spielt. Dann könnte das Ganze, finde ich, doch nochmal interessant werden, weil an der Stelle von dem Spieler gehe ich dann natürlich zu dem Verein, wo ich, wenn ich schon nicht Champions League spiele, dann mehr als das Doppelte verdiene. Also das könnte dann noch, wie gesagt, ein Alternativszenario sein, wo sich da was ergeben könnte, auch weit hergeholt.
Aber übrigens nochmal zur Simeone-Sache, da er jetzt seinen Vertrag sogar verkürzt hat, gehe ich ehrlich gesagt fest davon aus, dass er ihn auch erfüllen wird. Also da müsste schon arg was passieren, wie du sagst, sowas wie Champions League verpassen oder sowas. Dann, also gefeuert wird er niemals werden von Atletico, dazu sind sie einfach zu ihm zu dankbar, aber sollte er vielleicht gehen wollen, dann wahrscheinlich nur, wenn er das Gefühl hat, dass er gescheitert ist, und daher denke ich mal, dass er seinen Vertrag bis 2018 erfüllen wird, und ich denke, dass gerade im Sommer 2018 so ein Wechsel von Griezmann das ganz große Thema sein wird. Ich denke auch nicht, dass er jetzt im Sommer schon geht.
Und was jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss von dem Thema, ManU ist ja auch an Saul interessiert, das hatten wir ja letzte Woche schon thematisiert, dass wenn Simeone geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ManU die beiden im Doppelpack kauft, beides Top-Spieler, deswegen für ManU machbar, auch vom finanziellen her. Also wenn sie Griezmann holen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie Saul gleich dazu kaufen.
Ja, das könnte auf jeden Fall passen, das denke ich auch. Und wie du schon sagst, bei beiden hängt das einfach extrem davon ab, ob Simeone noch Trainer ist. Und danach werden die Karten wahrscheinlich ganz neu gemischt.
Vielleicht geht Simeone ja auch zum ManU, dann können sie gleich zu dritt gehen.
Boah, weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine andere Herausforderung für beide, in England zu spielen als in Spanien. Ein Spieler, der wurde in der vergangenen Saison unter André Schubert bei Borussia Mönchengladbach auch mit mehreren englischen Vereinen in Verbindung gebracht, immer wieder, weil er richtig stark aufgespielt hat. Das ist Mo Dahoud. Ja, nee, kannst gleich weitermachen. Der hat da jetzt, sag ich mal, die Hinserie, genauso wie ganz Gladbach, nicht ganz so stabil gespielt. War eigentlich so ein bisschen unsichtbar, fast. Hatte hin und wieder ein paar Lichtblicke. Jetzt ist Schubert weg, sein Ziehvater. Vielleicht ein Neuanfang, so wie es Thiago gelungen ist, unter Ancelotti von Guardiola weg. Aber jetzt könnte er doch vielleicht auch wechseln oder auch nicht.
Interessenten gibt es genug, und nicht nur Vereine aus England. Aus England wären das dann zum Beispiel Liverpool und Man City, aber auch Barca, der AC Mailand, Juventus, Dortmund, also quasi halb Europas an ihm dran, und das ist ja auch irgendwie verständlich, 21 Jahre. Er hat vor allem letzte Saison überzeugt, war bei Gladbach da wirklich der, ja, nicht alleine, aber der herausragende Spieler. Ist ja Deutsch-Syrer, das mal nur nebenbei. Also er ist auf jeden Fall eins der Top-Talente in Europa, war ja auch zur Auswahl bei der Top 11 der U21-Spieler, auch auf 90 Plus den Artikel zu finden. Ja, sein Marktwert liegt bei 15 Millionen, was ich ehrlich gesagt für so einen Spieler ja ziemlich gering finde, aber die Ablöse wird da auf jeden Fall deutlich höher ausfallen, sollte man ihn vorzeitig kaufen wollen. Und wie du gerade auch schon angesprochen hast, Christian, diese Saison war ja am Anfang kein Stammspieler, hat sich jetzt ein bisschen wieder reingebissen. Und du hast recht, Schubert, so ein bisschen sein Ziehvater, jetzt ist Hacking da. Ich glaube trotzdem, dass er unter Hacking eine wichtige Rolle annehmen muss, denn Strobel fällt aus. Deswegen muss er ein bisschen mehr die Führungsrolle auch annehmen im zentralen Mittelfeld, und das wird er auch auf jeden Fall tun, wenn er bei Gladbach bleibt. Im Winter wird er sehr wahrscheinlich nicht wechseln, das kann ich mir nicht vorstellen, aber sein Vertrag läuft nur noch bis 2018. Heißt, um noch Geld zu machen, muss man ihn spätestens im Sommer verkaufen. Eberl, also Max Eberl, der Geschäftsführer bzw. Sportdirektor, hat ja gesagt, Zitat, wir wollen, dass Mo bei uns auch den zweiten und dritten Schritt macht, also die Entwicklung fortsetzt, die ja schon furios begonnen hat. Dahoud hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung abgelehnt, also hat da so ein bisschen die Weichen auf Abschied gestellt. Wenn wir mal die Vereine so ein bisschen abklappern, also vorweg AC Mailand kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja nicht so ein großer Fortschritt, finde ich, auch wenn Gladbach jetzt gerade nicht so gut drauf ist, sehe ich die beide doch so ein bisschen auf einem Level, zumindest zur jetzigen Zeit von Mailand. Dortmund wäre natürlich auch eine Adresse, wo ich ihn gerne sehen würde als Dortmund-Fan. Wäre dann so der zweite Weigel, beziehungsweise fast wie Weigel. Aber ich sehe doch wahrscheinlicher die anderen Vereine, zum Beispiel bei Barca als Nachfolger, vielleicht für Iniesta, der auch schon ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen ist. Ich sehe ihn auch vom Spielstil bei Barca. Passt ja gut rein, vom Kurzpassspiel, er hat eine enorme gute Technik, eine enorme Übersicht, so ein bisschen wie Ilkay Gündogan auf der 6. Auch bei Man City kann ich mir ihn gut vorstellen, vor allem unter Guardiola, den er ja aus der Bundesliga auch kennt. Liverpool ist auch eine Alternative, auch weil Klopp ihn als Spieler kennt aus der Bundesliga. Und als letzten Verein haben wir dann noch Juventus, die Interesse geäußert haben, da ist es durchaus möglich, da Witzel ja nach China gegangen ist, bekanntlich dem Geld gefolgt ist, und da sie ja auch noch eine Alternative suchen, wäre Dahoud da auch noch im Gespräch. Also man sieht, dass auf jeden Fall er sehr begehrt ist und deshalb Dahoud auch nicht mehr länger als 2 Jahre bei Gladbach spielen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist eben, wann er wechselt, ob er jetzt im Sommer wechselt für eine höhere oder eine hohe Ablöse, Summe, oder ob er eben den Vertrag noch ausnutzt bis 2018 oder ihn sogar verlängert. Aber ich denke, in spätestens 2 Jahren ist er weg. Und dann ist die Frage, wer am meisten bietet.
Aber jetzt mal ganz
ehrlich. Das ist schon wieder so ein Fakt an den bei so vielen jungen Spielern, der mich enorm stört.
Ich wollte es gerade auch sagen. Der hat noch nichts bewiesen. Ja.
Nicht mal darauf beschränken kann, erstmal über einen wirklich längeren Zeitraum auch gute Leistung bei Gladbach zu bringen. Er wurde jahrelang gepriesen als Supertalent, den Favre zurückhält, hat es dann unter Schubert letzte Saison wirklich explodiert. Es war eine Augenweide, dem Jungen zuzusehen. Und jetzt zögert er schon so mit der Verlängerung. Das war davon hatten wir es auch letztens im Podcast. Mit Leroy Sané war das relativ ähnlich. Ich finde, die jungen Spieler sollten sich nicht zu früh zu hoch einschätzen und möglicherweise ein bisschen länger bei ihrem Verein bleiben und dort ein bisschen längeren Zeitraum auch Topleistung bringen und auch mit dem Verein was erreichen, bevor sie solche Schritte anvisieren.
liegt natürlich dann auch an den geldfixierten Beratern, die ihren eigenen Vorteil sehen. Na klar, bei so einem Mega-Wechsel in die Premier League oder so springt für den Berater eine ordentliche Summe heraus und ich weiß nicht, da wäre der ein oder andere Berater wahrscheinlich, ist wahrscheinlich dann nicht so wirklich an der langfristigen Perspektive seines Klienten interessiert, sondern eher auf die Kohle. Das ist natürlich auch ein Fakt, den man da berücksichtigen muss.
Absolut, das hatten wir auch thematisiert, dass ob es die Zeit überhaupt noch hergibt in diesem schnelllebigen Geschäft, wo es auch um viel Geld geht. Wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, gehen direkt rüber zum nächsten Gerücht, das ihr auch schon kennt oder wir auch schon kennen. Wir sehen also, wir drehen uns zwar nicht im Kreis, es ist zwar alles aktualisiert, aber es ist nichts neu, das sind die gleichen Namen fast. Das ist Dimitri Payet, Chris, dein Steckenpferd, dieser Wirbel um ihn, macht da jetzt wirklich richtig Alarm bei West Ham, ne?
Ja, genau, also da können wir es auch relativ kurz machen. Es gibt jetzt zwar viele Gerüchte, es gab auch ein ganz substanzloses Gerücht um Arsenal. Das ist Quatsch, also das hat Wenger selbst auch gesagt. Passt auch nicht und aus dem Umfeld des Spielers, beziehungsweise bei ziemlich seriösen Quellen, wie beispielsweise dem französischen Radiosender RMC, ist auch zu hören, dass es Dimitri Payet von Anfang an wirklich nur um Marseille ging und dass er auf jeden Fall nach Marseille zurück möchte. Bei der ganzen Art und Weise, wie sich Payet in dieser Situation verhält, die natürlich äußerst fragwürdig ist und einen bitteren Beigeschmack hat, sollte man trotzdem erwähnen, dass es ihm anscheinend wirklich nicht um das Geld geht, da er jetzt beispielsweise mehrere Angebote aus China auch abgelehnt hat. Dort hätte er unter anderem knapp 600.000 pro Woche verdient. Und das ist dann würde er sein aktuelles Gehalt wirklich versechsfachen. Und wenn er so auf das Geld aus wäre, dann würde er einfach jetzt China mitnehmen und West Ham wird sich natürlich dann auch freuen, weil dann eine ordentliche Ablösesumme bei rumkommt. Aber ich denke mal, dass sich West Ham und Marseille in den kommenden Tagen einigen werden. Und anfangs hat sich West Ham natürlich dann etwas quergestellt, aber das war natürlich auch eine Sache der Verhandlungsposition. Das mussten sie machen, denn der Marktwert für einen Spieler, der 29 ist und unbedingt wechseln will und androht, nie wieder gegen den Ball zu treten für den Verein, da ist der Marktwert natürlich sehr gering. Da muss man dann so eine Position natürlich vertreten. Und man hat jetzt heute auch schon bei Slaven Bilic in der Pressekonferenz gehört, da hat er schon direkt betont, hat gesagt, dass Marseille jetzt am Zug ist und sie wissen, was Sache ist und es liegt jetzt an ihnen, ob der Wechsel zustande kommt. Es spricht für mich Bände und ich denke mal, dass Marseille auch das Gebot dementsprechend erhöhen wird und letztendlich wird Payet wahrscheinlich in den nächsten Tagen für so knapp 30 Millionen Euro zurück nach Marseille wechseln.
Zwei haben wir noch. Ich sage extra zwei, Marius, du darfst gleich. Und unser Andi, den wir mal im Podcast dabei hatten für ManU, der Andi China, da haben wir China schon wieder. der hat gesagt, angeblich möchte Guardiola 100 Millionen Euro für Messi als Bravo-Ersatz im Tor bezahlen. Ja, das wäre doch mal was, oder?
Zeigt uns einfach, wie lahm momentan der Transfermarkt einfach ist. Dass wir diese Messi-Meldungen momentan wieder, also wir haben sie jetzt weitgehend ignoriert, aber man sieht schon, was momentan auf dem Transfermarkt los ist, wenn jede Woche da die Messi-Meldungen von der Sun verbreitet werden.
Ja.
Also, ich habe nicht vergessen, dass der Andi der Vorsitzende von einem deutschsprachigen Man United Fanclub ist, also einschätzen, was man mit der Aussage anzufangen hat.
Nein, er hat es ja auch mit einem zwinkernden Auge gesagt. Also das war jetzt nur ein bisschen zur Belustigung.
Was ich noch gehört habe, war, dass, was vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass Navas von Real, also auch Torhüter, dass er vielleicht als Ersatz gehandelt wird für Bravo, aber auch das nur so ein ganz kleines Gerücht.
Boah, ich glaube, Real täte gut daran, ihn nicht ziehen zu lassen, finde ich, auch wenn er gegen Sevilla, gegen Jovicic nicht so gut aussah.
Ja, aber es ist die Frage, ob beziehungsweise wann De Gea kommt, weil wenn er kommt, dann hat Navas gar keine Chance.
Ja, stimmt.
Aber da kam diese Woche das Gerücht auf, dass Thibaut Courtois unbedingt nach Spanien zurück will. Also ich denke, dass Real langfristig schon eine große Lösung im Tor anstrebt. Also ich sag mal, Navas, seit der 2014 dahin gewechselt ist, spielt super sicher im Tor, spielt, also was ich von ihm gesehen habe, war meistens sehr souverän. Aber trotzdem hätte Real ihn am Deadline Day 2015 sofort gegen De Gea getauscht, also mitverrechnet. Und dass dieses Bestreben bei Real jetzt nicht mehr vorherrschen soll, das wird mich jetzt doch überraschen. Also ich denke, die Rea und Courtois sind langfristig Kandidaten, ja, die Real gerne irgendwann bei ihnen zwischen den Pfosten sehen würde.
Marius, Jesse Rodriguez, der war auch mal bei Real. Die wollen ihn jetzt aber eher nicht mehr so, ne?
Nee, der hat leider, also bei unter Ancelotti, hat eigentlich relativ viel Spielzeit gesammelt für einen aus der eigenen Jugend, was bei Real noch eher unüblich ist oder nicht so häufig der Fall ist. Und dass sie dann wurde es dann aber ziemlich wenig, so wenig, dass er sich entschieden hat, im Sommer zu PSG zu wechseln und einen Neuanfang zu starten. Irgendwie denken dann die ganzen jungen Spieler als erstes an PSG. Komischerweise. Da wurde die Situation aber auch nicht zwingend besser. Jesse hat fast noch weniger als in Madrid gespielt, daher streben jetzt PSG und Jesse eine Leihe an, damit er wieder Selbstvertrauen und Spielpraxis sammeln kann. Und als Favorit galt da in den letzten Wochen immer UD Las Palmas, Club von Kevin Prince Boateng, von dem der Chris ein kleiner Fan ist, auch wenn er das hier nicht zugeben wird.
Lass mal unkommentiert.
Las Palmas ist auch seine Geburtsstadt, deswegen hatte war die Tendenz beim Spieler sehr groß, da hinzugehen. Auch Bereitschaft, sein Gehalt zu senken und es den kleineren Möglichkeiten seines Vereins oder seines Wunschvereins anzupassen. Jetzt das Problem, heute hat Canarias berichtet, ein Portal aus dem Bereich von Las Palmas, dass Las Palmas eben nur 20% des Gehalts stemmen kann, was dann doch schon relativ wenig ist. In Paris verdient er rund 2,8 Millionen, wie ich gelesen habe. Aus den Gründen scheint jetzt nun Middlesbrough in der Pole Position zu liegen. Der englische Aufsteiger will sich unbedingt auf den Flügeln verstärken. Darüber hinaus werden sie von Aitor Karanka trainiert. Der war unter José Mourinho Co. bei Real und kennt Jesse somit bestens. Außerdem hat Jesse denselben Berater wie Geisker, der 5 Jahre bei Boro gespielt hat und dort eine kleine Clublegende ist. Außerdem ist derselbe Berater auch für Victor Valdés tätig, momentaner Torwart des Clubs. Und ein weiterer Klient dieses Beraters ist Deulofeu, der auch seit einiger Zeit mit Middlesbrough in Verbindung gebracht wird mit einer Leihe. Also man kann zumindest annehmen, dass zwischen Jesse und Middlesbrough schon erster Kontakt bestehen sollte.
Was ich ganz bemerkenswert finde, ist bei Jesse, ich finde, man merkt so, auch wenn es jetzt eine Leihe ist, er hat ja auch Angebote bekommen, anscheinend, die er abgelehnt hat von durchaus namhafteren Clubs, wie zum Beispiel Liverpool. Wir haben es gerade angesprochen, dass viele junge Spieler, ist ja 23 erst, eher den Weg zu den ganz großen Clubs suchen. Er war ja bei Real und bei PSG. Ich finde, man merkt jetzt ein bisschen, dass er so seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Er war ja immer so dieses große Talent, hat auch bei Real viel Spielzeit bekommen. Jetzt bei PSG gar nicht mehr. Dass er vielleicht jetzt etwas einfacher auf dem Weg sucht, um wieder Selbstbewusstsein zu tanken, ist es vielleicht ganz gut. Aber ist die Frage, ob er bei diesen ganz großen Clubs wirklich eine Rolle spielen kann.
Bleibt abzuwarten. Also ich denke aber, dass es ähnlich wie bei Memphis Depay jetzt zu sehen ist. Ist wahrscheinlich, okay, Memphis Depay, Lyon ist natürlich eine Nummer größer als jetzt beispielsweise Middlesbrough, aber die Spieler sind in beiden Fällen noch extrem jung und da ist es vielleicht langfristig die bessere Wahl, einen Schritt zurück zu machen, um langfristig vielleicht ein paar Schritte weiter nach oben zu machen. Denn ich denke, dass Spielpraxis gerade in dem Alter einfach ein unglaublich wichtiger Punkt ist und langfristig kann man dann sich vielleicht doch wieder in die Richtung entwickeln, wo man sich das früher vorgestellt hatte. Also wahrscheinlich die richtige Wahl in beiden Fällen, das zu tun.
Ja, ist dann die Frage, wieso er nach PSG gegangen ist, wenn er bei Real schon nicht gespielt hat. Ich meine, die sind jetzt, würde ich behaupten, auf dem gleichen Niveau, PSG und Real.
Ja,
die Außenpositionen sind in Madrid aber schon ein bisschen besser besetzt als in Paris. Ich denke, er will gerade zu Las Palmas, denke ich, weil es seine Heimatstadt ist. Der Spieler hat jetzt wirklich viel an Selbstvertrauen eingebüßt. Ich denke, in so einem familiären Umfeld denkt er wahrscheinlich, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass er seine Form wieder findet. Was du jetzt gesagt hast, Liverpool, da gebe ich dir recht, da würde er jetzt auch nicht zwingend mehr Spielzeiten haben als in Paris. Middlesbrough könnte es schon sein, aber möglicherweise ist halt wirklich der Drang bei dem Spieler auch so groß, Also ich habe schon mehrmals gelesen, dass er gerade nur zu Las Palmas möchte und sich deswegen auch die viele andere Anfragen gar nicht erst angehört hat, dass da der Faktor Heimat schon eine große Rolle spielt.
Spannende Diskussion über einen Spieler. Ist ja doch noch mal ein bisschen Bewegung reingekommen in die Transfergeschichten. Das sollte erstmal von den Gerüchten gewesen sein. Jetzt gleich viel Spaß mit dem Special mit Torben Hoffmann und der Ausblick auf die Fußball-Bundesliga. Endlich geht's wieder los. Das war ja wirklich nicht so auszuhalten. Als kleiner Aspekt am Rande wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen. Als kleiner großer Aspekt vielleicht. Wir haben euch gefragt auch nochmal per Umfrage, was glaubt ihr denn, wer holt den Titel in der Bundesliga? 63% sagen die Bayern, 7% nur Leipzig, 6% Hertha und 24% ein anderer. Wer? Und da ist ganz hoch im Kurs bei uns der, ich zitiere, Klasate 1909, der Ballspielverein aus Dortmund. Edmund Finsternis Julian, der fand es wohl ganz lustig, fand es wohl nicht so interessant oder realistisch. Aber Dortmund bei euch auf jeden Fall bei uns hier noch höher im Kurs als Leipzig und Hertha. Aber trotzdem Bayern ganz weit oben. Wir schauen da mal, was der Torben Hoffmann ja auch bei Bayern unterwegs und wir zu sagen haben. Was glauben wir denn, wer den Titel gewinnt? Das jetzt gleich im Anschluss. Viel Spaß! Die große Frage in dieser Woche ist, wer wird Meister in der Bundesliga und wer belegt die Plätze dahinter? Es geht wieder los. Morgen ist Anpfiff der Rückrunde, beziehungsweise nicht ganz 17. Spieltag, aber im neuen Jahr Bundesliga geht's wieder los. Torben Hoffmann ist dabei von Sky. Ihr findet ihn auf Twitter, @sky_torben, ist da Sky Sport News HD Reporter. Das gibt's ja jetzt auch im Free TV. Vorher dann aber Bundesligaspieler gewesen, unter anderem bei Bayer Leverkusen sogar Champions League gespielt, Europa League, damals UEFA Cup gespielt. Vor einem Jahr Probetraining bei der Hertha gemacht, Torben, dann hat es aber doch nicht mehr für die Rückkehr ins Bundesliga-Geschäft gereicht, oder wie ist es?
Ja, das kann man so, glaube ich, ganz gut stehen lassen. Das war jetzt im Rahmen des Bundesliga-Checks mit Stefan Effenberg und hat Spaß gemacht, aber ich musste dann doch wirklich erkennen, dass der Zahn der Zeit auch an mir nagt und ich nicht mehr geschaffen bin für den Profifußball.
Dafür berichtest du jetzt drüber. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Außerdem beim Special heute Nachmittag dabei der Chris. Moin, Chris.
Moin.
Und der Yannick. Moin auch an dich.
Moin, moin.
Ja, gehen wir rein direkt in das Geschehen, die Meisterfrage. Wir reden gar nicht lange drumherum. Der FC Bayern, Torben, ist aktuell auf Platz 1. Es war nicht so wirklich die Hinrunde, die man sich vielleicht vorgestellt hat, vom Spielerischen, von der Qualität her. Aber eine interessante Statistik, in 35 von 53 Fällen, in dem der Winterpausenkönig Meister, also der Erster war zur Winterpause, wurde auch Meister. Werden es die Bayern in diesem Jahr?
Ja, das glaube ich. Zumal man natürlich sagen muss, wenn man sich die Hinrunde anschaut, der Wechsel von Pep Guardiola auf Carlo Ancelotti ist ordentlich verlaufen, würde ich sagen. Es gab zwei Phasen in der Hinrunde, wo es von den Ergebnissen vielleicht noch nicht ganz so rund gelaufen ist, beziehungsweise es dann nicht diese Souveränität war, die man aus den vergangenen Jahren kannte, aber das ist für mich ein Stück weit völlig normal nach dem Trainerwechsel. Und ich glaube, ich war in Doha mit dabei, habe das Trainingslager beobachtet, auch wie sie gearbeitet haben und über den längeren Zeitraum auch mit fast der kompletten Mannschaft bin ich davon überzeugt, dass sie in der Rückrunde noch gefestigter und noch besser auftreten werden. Und wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, also mehrere Ausfälle, können sie vielleicht dann auch in der Breite irgendwann nicht mehr kompensieren, werden sie mit dann doch deutlichem Vorsprung deutscher Meister.
Deutlicher Vorsprung. Chris, der Gewinn des Telekom Cups in der Vorbereitung wird wohl nicht der Gradmesser sein, aber vielleicht ja der 16. Spieltag, wo die Bayern 3:0 gegen RB Leipzig gewonnen haben. Das war, glaube ich, eher so ein Wink in Richtung Zukunft. Glaubst du auch, dass es die Münchner machen?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also ich denke, dass der FC Bayern jetzt unter Ancelotti, wie Torben bereits angesprochen hat, am Anfang noch nicht so gefestigt gewirkt hat, aber das ist, wie er auch gesagt hat, absolut normal bei einem Trainerwechsel. Da kommen neue Ideen rein, da ist ein neues System, es sind natürlich auch ein, zwei Neuzugänge dabei gewesen und ich glaube, dass die Arbeit von Ancelotti beziehungsweise seine Handschrift insbesondere in der Rückrunde dann erkennbar sein werden und dass dann die ganzen Automatismen auch greifen und ich denke, letztendlich wird es ein relativ bequemer Meistertitel werden.
Janik, du als Dortmund-Fan hättest dann natürlich lieber deutlich weniger Rückstand auf die Bayern. Die Borussia wird wohl nichts im Meisterschaftskampf mitzureden haben. Welche Vereine könnten es denn deiner Meinung nach sein, die Bayern Paroli bieten können oder vielleicht sogar noch überholen können?
Ja, überholen glaube ich keine Mannschaft. Die einzige Mannschaft, die noch im Rennen ist, beziehungsweise war eben RB Leipzig. Und du hast es gerade angesprochen, am letzten Spieltag 3-0 verloren. Also ist ja die einzige Mannschaft, die wirklich noch dran ist. 3 Punkte Rückstand. Danach kommt schon Hertha, die haben schon 9 Punkte Rückstand. Deswegen glaube ich nicht, dass da jemand Bayern noch gefährden kann. Es sei denn, Leipzig wird in der Rückrunde irgendwie gegen Bayern dann nochmal gewinnen und sonst wie sonst auch spielen. Worauf ich gespannt bin, ist, wie Bayern in der Rückrunde jetzt mit der Champions League umgeht, wenn es in die heiße Phase geht. Ancelotti ist ja Champions League-Spezialist, ob er vielleicht dann seinen Fokus eher darauf setzt, dass sie eben die Doppelbelastung haben und vielleicht ein bisschen abbauen, was Leipzig ja nicht hat. Sie können sich ja voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass da jemand Bayern wirklich gefährden kann.
Tom, jetzt blicken wir nochmal ganz, ganz weit in die Zukunft. Die Rückrunde ist ja eher so die nahe. Bayern holt sich schon wieder den Titel, lautet so der Konsens. Ich glaube das auch. In wie vielen Jahren wird denn mal wieder jemand in der Lage sein, das den Bayern abzunehmen? Also die Frage stelle ich mir. Gibt es das überhaupt nochmal irgendwann?
Also ich glaube, dass Borussia Dortmund jetzt auch in so einem kleinen Umbruch feststeckt oder beziehungsweise das auch ein Stück weit normal ist nach den Abgängen, die sie zu verkraften hatten mit Hummels, Gündogan. Sie sind für mich zwei absolute Bretter gewesen, die man halt auch nicht so einfach kompensieren kann. Und ich finde die Kaderstruktur ganz, ganz interessant bei Borussia Dortmund. Und ich glaube auch, mit der Struktur, die sie haben, werden sie auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre mit Sicherheit auch wieder der ernsthafte Konkurrent für die Bayern sein. Ich glaube ganz einfach, der Ausfall von Guerrero, der mich total begeistert hat, der so einen kleinen Unterschied ausmacht bei Dortmund, dann Reus, überhaupt das Verletzungspech kennen wir ja, aber die Kaderstruktur mit diesen jungen Spielern, die noch weiter zu fördern, zu fordern, glaube ich schon, dass die auf Sicht auch wieder näher ranrücken an die Bayern, aber auf der anderen Seite, die Bayern haben jetzt auch Verträge verlängert, auch ein bisschen zukunftsorientiert, deutsche Nationalspieler geholt, werden mit Sicherheit dann auch auf den Außenpositionen als Ersatz für Ribéry und Robben im Sommer vielleicht auch nochmal eine andere Transferaktivität an den Tag legen. Das wird schon schwer auf Sicht, glaube ich. Und RB Leipzig glaube ich auch, dass die auch mit entsprechender finanzieller Power und der Art und Weise Fußball zu spielen auch noch Druck ausüben können, aber ja, der finanzielle Aspekt und die Möglichkeiten, die Bayern letztendlich dann auch haben, werden sie auf die nächsten Jahre, glaube ich, schon da oben sich festbeißen lassen.
Ich würde ganz gerne nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast, Torben, mit Dortmund, dass sie von der Kaderstruktur sehr interessant sind, finde ich ebenso. Das einzige Problem ist eben die Konstanz, wie man gesehen hat, aber wenn sie wirklich gut spielen, und das haben sie zum Beispiel gegen Bayern gemacht, haben sie ja auch dann eben gewonnen, dass sie da wirklich Paroli bieten können. Das ist die Frage, ob sie diese Konstanz dann über eine ganze Saison halten können. Bei Thomas Tuchel denke ich, dass er das machen kann, auch wenn er immer wieder jetzt, ja, ich will nicht sagen ausrastet, aber wir haben es ja auch auf manchen Pressekonferenzen schon gesehen, dass sie da wegen ja eher Kleinigkeiten wie den Verletzungen, dass er da schon was Großes draus macht. Ist die Frage, ob es dann eher ruhig bleiben kann. Und wenn sie die Konstanz reinbringen, dann glaube ich auch, dass Dortmund wieder zumindest in der nächsten Saison oder in der übernächsten Saison wieder angreifen wird. Vor allem muss man auch sagen, in der Situation, in der der BVB gerade ist, wir haben es gerade angesprochen, dieser große Kaderumbruch, man hat da zig neue Neuzugänge gehabt, also Schürrle, Götze, Dembélé, Rode, Guerrero, Mohr und so weiter, Bartra, das muss ja auch alles erstmal greifen und es ist ja dann absolut selbstverständlich, dass da die Konstanz etwas flöten geht, das muss sich alles einspielen, da müssen da auch die Automatismen greifen, das Verständnis zwischen den Spielern kommen und daher glaube ich wirklich, dass in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn der BVB wirklich dieses Spiel erhalten kann und okay, Aubameyang ist da ein ganz dickes Fragezeichen, aber wenn der BVB dieses Gefüge zusammenhalten kann und weiterhin so klug in etwas jüngere Spieler investieren kann, dann denke ich, dass die auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren also ein extrem ernstzunehmender Gegner für den FC Bayern sind.
Ich glaube, das Problem war da beim BVB einfach, dass zu früh alles zu gut schien am Anfang der Saison und man richtig gut reingekommen ist und dann, dass sich so ein bisschen eigentlich die Normalitäten, die ihr angesprochen habt, sich bewahrheitet haben. Wir gehen in Region hinter dem FC Bayern. Also es wird ja trotzdem nicht langweilig in der Liga, auch wenn Bayern da scheinbar das Nonplusultra ist, oder nicht scheinbar, sondern sie sind das Nonplusultra, aber ganz nah dran sind Mannschaften wie Leipzig, aber auch Hertha und die SGE aus Frankfurt. Hoffenheim spielt auch eine Rolle. Hoffenheim, eine kleine Anekdote, 08, 09 von 1 auf 7 als Aufsteiger. Das war natürlich ein herber Abfall. Torben, ich glaube aber nicht, dass Hoffenheim in dieser Saison sich so weit entfernt von der Position, die sie jetzt bekleiden, ne? Tabellenplatz 5.
Ja, das glaube ich auch. Sie werden bis zum Ende der Saison sich in diesen Bereichen bewegen, also in dem Kampf um die internationalen Plätze, ob es dann nachher die Champions League-Ränge sind, vielleicht eher nicht, aber dahinter hochinteressant, was Nagelsmann letztendlich mit seiner Art und Weise, Fußball zu vermitteln, spielen zu lassen, geschaffen hat, auch bei Hoffenheim, ist beeindruckend. Und ich finde oder glaube auch, dass sie stabil bleiben, auch wenn sie natürlich im Sommer dann die zwei Abgänge auch erstmal verkraften müssen, glaube ich aber, dass die Mannschaft kompensieren kann jetzt über die Rückrunde. Also begeistert mich genauso wie Eintracht Frankfurt mit Niko Kovac, der da wirklich eine Art und Weise auch an den Tag legt, den Fußball den Jungs dabei zu bringen, zu vermitteln, authentisch rüberkommt und auch taktisch variabel spielt, also wirklich beeindruckend.
Chris, Hoffenheim ist ja auch europaweit das einzige Team, das doch ungeschlagen ist, seitdem Real Madrid ja sensationell, sage ich einfach mal, gegen Sevilla verloren hat. Wir gehen auf den Verein, die Hertha, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben, die sind aber Dritter und okay, die haben 9 Punkte Rückstand auf Bayern und 6 Punkte auf Leipzig, aber Champions League scheint in diesem Jahr so ein bisschen realistischer zu sein als im letzten, man wirkt gefestigter von der Spielanlage und auch irgendwie im Team, die Mentalität ist nicht mehr so in Frage zu stellen, wie es vielleicht noch vor einem Jahr war, ne?
Richtig, ja, aber eine Sache würde ich dabei nicht ganz außer Acht lassen, und zwar, ich glaube, dass diese Aktion von letztem Jahr noch ein bisschen in den Köpfen ist und muss man sehen, wie weit der Kader jetzt gereift ist, wie Dardai gereift ist, wie er damit umgehen kann. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass die Hertha vielleicht noch ein paar Plätze abrutscht, also ich kann mir gut vorstellen, dass es letztendlich dann doch nur die Euroleague sein wird, gerade weil ich auch, jetzt um es vorwegzunehmen, auch erwarte, dass der BVB nochmal ordentlich angreifen wird. Und ja, also ich denke schon, dass es am Endeffekt ein Platz für Europa sein wird, aber ich glaube auch wegen der Personalprobleme momentan, dass es vielleicht letztendlich dann doch nur die Euroleague sein wird.
Und wen hast du dann auf 3?
Auf 3 hätte ich jetzt Leipzig gesetzt. Also ich glaube, dass sie mit ihrer großen Konstanz und sie haben auch diesen Aufwind. Ich will jetzt nicht mit Leicester vergleichen, da das eine andere Geschichte war, aber eine gewisse Euphorie herrscht natürlich schon in der Mannschaft und gerade im Fußball und im Sport allgemein ist so dieses Gefühl, dieses Selbstbewusstsein und dieses Gefühl, jeden schlagen zu können, enorm wichtig und macht einen direkt ein paar Prozent besser. Und ich glaube, dass letztendlich diese Konstanz und die Qualität, die Leipzig letztendlich auch hat, auch ohne die Doppelbelastung, dazu langen wird, dass man sich letztendlich noch für die Champions League qualifizieren kann. Mhm.
Tom. Ja, es wird auch interessant, jetzt zu sehen, wie die Mannschaften natürlich aus der Winterpause kommen. Also man wird getragen natürlich durch fußballerische Möglichkeiten, Klasse, taktische Varianten, aber natürlich auch ein Stück weit durch eine gewisse Euphorie, wie jetzt Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim auch. Aber jetzt hatten wir eine Winterpause, ja, so einen kleinen Break drin. Und deswegen, ich bin gespannt zu sehen, wie die Mannschaften, die jetzt da oben auch alle stehen, wie sie aus den Startlöchern kommen. Weil wenn es mal nicht so läuft wie bisher und es vielleicht auch mal ein, zwei Niederlagen gibt, dann fängt man an zu denken und dann glaube ich, wird es interessant sein zu sehen, wie stabil sind die Mannschaften. Und ja, Leverkusen ist ja auch noch ein bisschen weiter weg. Die haben ja auch Ansprüche an sich selbst. Gucken, wie die sich fangen. Schalke natürlich auch mit einem großen Abstand, aber das sind Mannschaften, glaube ich, die man auch nicht ganz außer Acht lassen kann. Also wichtig ist, hier wirklich gut aus der Winterpause zu kommen und um diesen ja, positiven Flow dann auch in die Rückrunde mitzunehmen. Aber wenn die erstmal anfangen zu denken nachher und dann vielleicht doch mal ein paar, zwei, drei negative Erlebnisse gibt, dann weiß ich auch nicht, inwieweit die Mannschaften dann auch von der Kaderstruktur in der Lage sind, sich da oben zu halten.
Absolut, gerade wenn man jetzt an Mannschaften denkt, die es einfach nicht gewohnt sind, so weit oben zu stehen. Da hast du absolut recht. Ja,
genau.
Die wollen wir auch gar nicht außer Acht lassen, diese Mannschaften wie Schalke und, du hast angesprochen, Torben, Bayer 04 Leverkusen, dein Ex-Club. Die waren 1982, 83, ja, auch nicht so wirklich gefestigt, waren da 18. und haben damals aber noch den Sprung auf Platz 11 geschafft. Bayer 04 Leverkusen ist 9., hat nur 21 Punkte. Roger Schmidt und das Team, das passte nicht so in der Hinserie. Jetzt kommt ja Jörn Wolf, ehemaliger Pressedirektor vom HSV, und soll zwischen Team und Trainer vermitteln. Schafft Leverkusen mit dieser neuen Einführung in der Bundesliga, Torben, die Wende und kommen sie wieder in die Champions League, wie sie es die letzten Jahre immer wieder geschafft haben?
Boah, schwer Feuer zu sehen. Also ich glaube, Champions League, das ist ein Brett. Dann darfst du ja fast keine Negativserie haben in der Rückrunde, dass du mehr oder minder vieles gewinnen oder fast alles gewinnen, um dann da oben vielleicht nochmal dann auch reinzukommen, weil ich glaube, die anderen Mannschaften, die oben stehen, auch relativ stabil sind, wie Leipzig. Da wird es keinen riesengroßen Einbruch geben. Also international, ja, ob es dann wirklich die ersten drei sein werden, das wage ich in dieser Saison doch eher zu bezweifeln.
Also kein Run, ich sage jetzt mal so wie letztes Jahr, ne? Zum Schluss haben sie es ja hingekriegt.
Ja, ich glaube nicht, dass es in der Form nochmal in dieser Saison so läuft.
Ja, ich finde auch, sie wirken nicht ganz so stabil und stark wie in der vergangenen. Yannick, dahinter gibt es ja auch noch Plätze, die sich so zwischen Mittelfeld und Abstieg bewegen. Ne? Da gibt es dann zum Beispiel einen Verein wie Borussia Mönchengladbach, der auch seinen Ansprüchen hinterherhängt. Ist 16., gehört damit richtig dick zum Abstiegskampf dazu. Wir gehen noch mal ein paar Plätze vor. Augsburg, Wolfsburg steht da. Also Augsburg okay, aber Wolfsburg auch den Ansprüchen hinterher. Bremen, der HSV kommt auf 16. Abstiegskampf, Yannick, ist ein spannendes Thema für dich in der letzten Saison in der Hinrunde, auch ein bisschen für den BVB, jetzt natürlich auch. Was ist denn da, was glaubst du, was ist da los? Wer steigt ab? Wer könnte sich retten? Wer wird so dazwischen landen?
Ja, ich glaube, so Mannschaften wie Wolfsburg, Mönchengladbach, da muss man einfach mal gucken, wie sie jetzt auch in die Rückrunde starten. Wolfsburg hat ja jetzt mit Draxler den Topstar verloren, beziehungsweise vielleicht gar nicht schlecht, dass sie den abgegeben haben, wie ich finde, wirklich gute Transfers getätigt. Jetzt mit Intep und Mali, muss ich wirklich sagen, überraschend für mich, dass er von Mainz gekommen ist, aber wirklich Top-Transfer. Dass, wenn die Einstellungen stimmen, was ja immer so oft bei Wolfsburg bemängelt wurde, dass die Einstellung nicht stimmt, jetzt mit Ismael, dass sie, wenn sie gut starten, dass sie das dann auch auf jeden Fall schaffen, dass sie nicht absteigen werden. Wäre auch irgendwie ein Desaster, wenn Wolfsburg mit dem Etat, mit dem Kader absteigt. Bei Gladbach ist es ähnlich. Jetzt ist Hacking da. Jetzt muss man sehen, wie er damit umgeht. Ich denke, dass Hacking richtig gut ins System Gladbach passt, beziehungsweise sein System dann gut anpassen werden kann. Er hat wirklich gute Spieler. Also Wolfsburg und Gladbach sehe ich auf jeden Fall nicht da unten drin. Ganz im Gegensatz zu Bremen, die, wie ich finde, ich meine, sie haben jetzt kommen besser rein, haben jetzt mit Gnabry den Hoffnungsträger, der sie am Ende auch noch retten könnte. Also wenn uns einer macht, dann er. Ist natürlich viel Druck auf so jungen Schultern. Aber ich sehe den HSV jetzt auch durch die Phase in den letzten Spielen, wo sie mal wieder gepunktet haben, vielleicht dennoch vorne. Also ist Ingolstadt und Darmstadt, sehe ich wirklich schon als Absteiger fest. Der Kampf um den Relegationsplatz geht dann, würde ich sagen, im Norden weiter zwischen Bremen und dem HSV.
Torben, was sind da deine Einschätzungen?
Ja, würde ich sogar fast so weit unten rechts unterschreiben, weil ich schaue jetzt gerade auf den Spielplan auch. Schalke zu Hause gegen Ingolstadt, ja, da auch schon mal ein Brett für Ingolstadt. Wolfsburg direkt gegen HSV, ja, da kannst du auch gleich mal wieder ein Stück dich entsprechend absetzen. Darmstadt spielt zu Hause gegen Gladbach, wenn Gladbach mit der Qualität, die sie haben, das Spiel dann auch vielleicht gleich gewinnt, ein Zeichen setzt. Also ich sehe auch vom Kader her und vielleicht ein Stück weit auch von der Qualität her. Darmstadt, Ingolstadt auch ganz unten drin, so ein Stück weit die Euphorie des Aufstiegs und der Hasenhütte, die Spielweise ein Stück weit verändert, mit Walburgis jetzt aber wieder einen kurzen neuen Akzent setzen kann. Aber ich sehe da im Großen und Ganzen die Qualität dann letztendlich auch auf Strecke nicht, um sich da in der Liga zu behaupten. Und dann, wie gesagt, haben wir doch einige Vereine, Bremen, Hamburg sehe ich auch nach wie vor unten noch mit dabei. Also ich sehe Gladbach und Wolfsburg auch dann von Kader her in der Rückrunde stark genug, um sich da unten rauszuarbeiten. Also es wird hochinteressant, weil es sind so viele Mannschaften letztendlich unten betroffen. Wird, glaube ich, eine richtig interessante Rückrunde, auch jetzt was den Kampf um die internationalen Plätze und gerade auch um den Abstieg angeht.
Ja, man muss sich mal anschauen, von 11 bis 18 aktuell, also Schalke ist da, glaube ich, rauszunehmen, aber es sind nur 6 Punkte auf den HSV und die gehören auch jetzt noch zum Kreise der Abstiegskandidaten. Chris, glaubst du, in diesem Jahr könnte es ein Traditionsverein diesmal echt erwischen oder bleiben die ja, vermeintlich großen Überraschungen aus und Ingolstadt-Darmstadt bleiben da? Was sind da deine Gefühle?
Also erstmal vorweg, Ingolstadt-Darmstadt sehe ich absolut genauso wie meine beiden zwei Vorredner. Also da fehlt, glaube ich, die Qualität. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der beiden da noch rauskommt. Aber ein Name, der mir da im Abstiegskampf ein bisschen fehlt, ist der FC Augsburg. Sind zwar gefühlt etwas sicherer mit Platz 12, aber wie du eben gesagt hast, nur 5 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Und ich finde auch, dass beim FC Augsburg da ein bisschen auch an der Qualität fehlt. Also vor der Saison waren die für mich auch ein klarer Abstiegskandidat, ehrlich gesagt. Jetzt fehlt weiterhin noch Finn Bogason und die Offensive ist ohnehin etwas schwach von Augsburg, finde ich. Und wie du sagst, dann hast du dann noch Gladbach und Wolfsburg hinten dran. Die werden da auf jeden Fall vorbeiziehen und dann wird es auf einmal ziemlich düster. Also ich glaube, Augsburg muss da wirklich einen guten Start in die Rückrunde hinlegen, um nicht mal richtig dick Probleme im Abstiegskampf zu bekommen. Denn wie der Yannick auch schon gesagt hat, Bremen hat eine stabile Offensive, die könnte sie da retten. Du hast Spieler mit viel Qualität. Beim HSV ist es ehrlich gesagt auch ähnlich, auch wenn da gerne die Witze gemacht werden. Aber der HSV hat auch in den letzten Jahren immer Spieler mit Qualität gehabt, nur hat es einfach irgendwie nicht funktioniert. Also auch wenn du jetzt auf die Neuzugänge schaust beim HSV, Papadopoulos und Maffrey, das sind Spieler mit sehr viel Qualität. Ob es letztendlich klappt, ist natürlich eine andere Frage, aber die Erfahrung zeigt ja meistens, dass genau so eine Qualität sich letztendlich dann auch durchsetzt.
Ja, ob mit mehr Glück als Verstand, das ist die andere Frage. Aber Torben, okay, Stichwort Augsburg. Du bist da ja vielleicht auch ein bisschen näher dran im Süden von Fußball Deutschland. Geht man damit gut um mit dieser Situation oder weiß man das richtig einzuschätzen? Ich glaube jetzt einfach mal so vom Umfeld, dass Augsburg sich schon auf Abstiegskampf einstellt. Ne?
Ja, das schon. Also die sind natürlich jetzt mit Stefan Reuter, Stefan Schwarz, die über Jahre hinweg da auch realistisch arbeiten, die ganzen Geschichten jetzt auch mit dem internationalen Geschäft einmal sehr realistisch einschätzen und ich traue Manuel Baum auch mit der Art und Weise dieser engen Verzahnung auch zum Profibereich durch den Nachwuchsleistungszentrum, durch die Art und Weise Fußball zu spielen, traue ich ihnen das zu, weil die sind gefestigt vom Kader her, von der Kaderstruktur, vom Zusammenhalt, haben natürlich in der Offensive arge Probleme, haben wir gehört, Kajubi, Finn Bogason noch nicht absehbar, wann die dann wieder zurückkommen, Bobadilla ist jetzt wieder zurückgekehrt, was ein Pfund ist jetzt gerade auch in der Offensive, die sehr, sehr wichtig sind. Aber ich glaube, ganz einfach durch diese mannschaftliche Geschlossenheit und auch diese Augsburger DNA in Anführungsstrichen, also das, was sie ausgezeichnet hat, ein Stück weit gerade in den Heimspielen, variabel zu spielen, jetzt auch wieder im 4-1-4-1-System unter Manuel Baum, höher zu verteidigen, also das, was sie eigentlich ausgezeichnet hat über Jahre und auch die Erfahrung auch unten immer so ein bisschen mit drin zu hängen, glaube ich, dass sie sich dahingehend retten werden und die Qualität haben. Also ich traue es Augsburg auf jeden Fall zu. Drin zu bleiben.
Ist wirklich immer wieder jedes Jahr eine spannende Angelegenheit. Vor allem die halbe Liga steckt im Abstiegskampf und sind nicht immer auch die gleichen Namen dabei. Dieses Jahr haben wir, ich habe es schon angesprochen, Schalke, Wolfsburg, Gladbach, okay, der HSV hält sich hartnäckig. Aber wir wollen einen Club, Yannick, noch nicht außer Acht lassen, den haben wir noch nicht so erwähnt, aber der hat eine richtig gute Hinserie gespielt, beziehungsweise spielt eine richtig gute Hinserie. Das ist der erste FC Köln, der ist Siebter. Könnte ja auch reichen für die Euroleague mit 25 Punkten, aber die haben ja auch noch durchaus Chancen, sich da weiter nach oben zu schieben. Köln, stabil unter Stöger. Was schätzt du bei den Geisböcken so ein für Möglichkeiten im neuen Jahr?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass Köln weiter noch eher in die obere Tabellenhälfte schielen wird, anstatt nach unten. Sie haben einfach mit Modest vorne den Top-Torjäger neben Aubameyang, der einfach fast jedes Ding trifft. Und zusammen mit Stöger und dem Vorstand haben sie einfach auch eine tolle Truppe, die gut gefestigt scheint. Sie sind so ein bisschen, finde ich, von der Qualität her so ähnlich wie Frankfurt und Hertha. Das sind alles so Teams, die wirklich gut spielen bisher in der Hinrunde. Ich denke, dass wenn der BVB Gas gibt und nach vorne geht, dass Köln dann ja so in der Richtung auch bleiben wird, zwischen Platz 5 und 7 schätze ich sie schon ein und dann auch mit der Perspektive Euroleague.
Es ist natürlich.
Aber ich sehe sie, also zu Recht da, wo sie stehen, aber ein Stück weit zu sehr abhängig von Modest. Also ich glaube, ohne seine ganzen Tore weiß ich, wo sie dann rumdümpeln würden. Aber man hofft es nie und ich wünsche es auch keinem. Aber wenn da mal was passieren sollte und dann ein längerfristiger Ausfall, dann weiß ich nicht, inwieweit man das da in dem Kader dann kompensieren kann, um dann halt, wie gesagt, auf diesen Plätzen zu landen, wo sie jetzt vielleicht sind oder vielleicht auch hinwollen. Aber deswegen glaube ich, Köln eher Tendenz leicht abrutschend. Also ist mir zu sehr auf Modest, was heißt ausgelegt, aber zu sehr abhängig gewesen von seinen Toren und von seiner Leistungsexplosion, muss man ja sagen. Sehe ich eher so ein bisschen kleine Tendenz nach unten.
16 Stück hat er gemacht, ne?
Zumal, wenn ich jetzt hier nochmal auf die Tabelle gucke, habe ich gerade hier vorliegen, wenn Leverkusen wirklich mal wieder Gas gibt, reicht zwar nicht für die Champions League wahrscheinlich, aber wenn sie auch nochmal eine Siegesserie starten, Schalke möglicherweise, Mainz ist auch immer ein Kandidat, wenn die wirklich gut spielen, dann haben die, zumindest Leverkusen und Schalke, auch theoretisch eine größere Qualität, können sich dann vielleicht auch noch an Köln vorbeischieben, also ja. So im Bereich Mittelfeld, vielleicht wenn es Euroleague wird, dann vermutlich Qualifikation.
Ja, 5 Tore nur von anderen Spielern erzielt, davon 2 Freistöße von Marcel Risse. Also es ist tatsächlich eine große Abhängigkeit, auf jeden Fall. Gut, der Rest bleibt natürlich Spekulation. Wir können natürlich immer nur unsere Einschätzung darüber geben und ein bisschen fachsimpeln über die Ausgänge in der Liga. Es bleibt dann doch unberechenbar und macht das ja auch ein bisschen aus. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rückrunde. Freitag geht's los, dann natürlich Samstag mit der Konferenz. Und Sonntag. Wir bedanken uns bei Torben Hoffmann. Ich hoffe, dir hat's auch Spaß gemacht. Ihr findet ihn auf @sky_torben auf Twitter. Da mal vorbeischauen. Für Sie vor Ort bei skysportnews.de.
Genau. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Alles klar. Ja, danke auch an Chris für deine Einschätzung.
Danke auch.
Und natürlich auch an Yannick. Wir hören uns ja gleich später nochmal heute Abend. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß mit der Folge und natürlich bleibt sportlich.